Freitag 22.
Aha!
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 Begrüße ich Sie alle ganz herzlich zu Radio Einfluss, ein sozialethisches Gespräch. Ich bin der Jonas Salmsdorf und ich bin Mitarbeiter beim Institut Ethik 22. Mein Gast heute Abend ist Judith Beles. Sie ist Nationalrätin von der Grünliberalen Partei und sie hat sich in der Revision vom Sexualstrafrecht eingesetzt für eine Ja-heisst-Ja-Lösung. Der Tagesanzeiger hat zu der Revision Schlagziele gemacht, es wäre eine Revolution im Sexualstrafrecht. Und über das werden wir jetzt so miteinander sprechen. Jetzt, Frau Beles, was ist denn an dem Thema? Sie haben sehr lange an einer Nur-Ja-heisst-Ja-Lösung festgehalten und sich für sie eingesetzt. Was berührt denn Sie persönlich am meisten an dem Thema Sexualstrafrecht?
Also man muss zunächst sagen, so eine Strafrechtsrevision dauert ja 18 bis 24 Monate und da ist auch sogar eine Subkommission vom Ständerat vorgängig an der Arbeit gesehen. Und ich möchte einfach festhalten, auch wenn das nicht dem entspricht, was ich am liebsten hätte wollen, ist die Strafrechtsrevision ein riesiger Fortschritt im Vergleich zum geltenden Recht. Und das ist wichtig, dass man das zuerst mal in ein positives Licht stellt, weil früher ist der Tatbestand von der Vergewaltigung erst erfüllt gewesen, wenn so eine Gewalt ein Nötigungselement reingekommen ist. Und mit der Strafrechtsrevision, ungeachtet ob ja oder nein, stellt man nicht mehr auf den Nötigungstatbestand ab, sondern es lenkt, dass man sich über den Willen vom Opfer hinweggesetzt hat, dass es als Vergewaltigung gilt. Und also das ist tatsächlich, Revolution ist vielleicht ein bisschen grosses Wort, aber es ist wirklich ein riesiger Fortschritt im Interesse von der ganzen Gesellschaft, insbesondere von den Frauen, die am meisten Opfer sind von Vergewaltigungen und von einer modernen Gesellschaft. Genau.
Ja. Und wieso ist Ihnen das Thema besonders wichtig gewesen und nicht jetzt irgendwie ein anderes Thema, wie auch viel besprochen wird und gemacht wird im Parlament? Wieso haben Sie entschieden, das Thema sich jetzt besonders einzusetzen?
Das tut man nicht einfach so entscheiden. Das passiert ein bisschen nach Zugehörigkeit zu einer Kommission. Ja. Und ich bin in der Rechtskommission und dort werden halt einfach solche Revisionen vorgenommen. Also alle politischen Geschäfte werden immer auf Kommissionen verteilt. Und wenn Sie jetzt irgendwie ein FDP-Geschäft oder ein Energiegeschäft gesehen werden, dann hätte ich mich nicht damit können befassen. Aber als Mitglied von der Rechtskommission ist uns das zugefallen und dort habe ich natürlich für unsere Fraktion den Lead gehabt.
Ja. Und hat es aber mal einen Moment gegeben, am ganzen Verfahren, wo Sie ein Moment, wo Sie besonders berührt hat oder vielleicht etwas gehört haben oder sich mit einem befasst haben, wo Sie sich gesagt haben, ja, das ist jetzt wirklich wichtig, das ist jetzt ein ganz dringendes Thema, wo etwas muss passieren.
Ja, also wir haben natürlich in der Rechtskommission, wenn wir beraten und die sind vertraulich, deshalb kann ich jetzt nicht in Details gehen, aber wir führen Anhörungen durch, oder? Wir laden Leute ein aus verschiedenen, also Fachleute, aber zum Beispiel auch Opferhilfe oder Spezialisten etc. Und da sind auch sehr viele Leute privat auf mich zugekommen, wo so Opferhilfestellen und so führen und die haben natürlich schon Geschichten erzählt, wo dramatisch sind, berührend auf eine dramatische Art natürlich. Also es ist erstens, dass man überhaupt je zum Opfer wird von einer Vergewaltigung, aber auch nachher, was dann passiert, dass man wiederholt Opfer wird, nachher bei der Beweislastführung, bei den Anhörungen vor Gericht etc. Also man macht das Leid wiederholt durch. Nach einer Vergewaltigung. Das ist natürlich schon sehr schlimm.
Können Sie das ein bisschen ausführen, was das konkret bedeutet für die Betroffenen, das Leid wiederholt durchmachen?
Ja, es ist natürlich so, man muss glaubhaft machen, oder? Dass man tatsächlich vergewaltigt worden ist. Und das ist in einem Vier-Augen-Delikt extrem schwierig, weil es hat keine Zeugen. Es hat kein offenes, also es ist, man muss auf die Umstände abstellen und das Opfer muss natürlich jedes Detail nochmal durchgehen und erklären, hat sich's gewehrt oder hat sich's nicht genug gewehrt, und es gibt halt einfach schon sehr viel Rechtsentscheid, wo schwierig noch vollziehen sind, oder? Wenn es dann im Nachhinein heißt, ja nein, sie hat sich nicht genug gewehrt gegen die Nötigung, dann ist das einfach schrecklich, oder? Gerade vor 2, 3 Wochen hat es nochmal einen Gerichtsentscheid gehabt, wo auch in den Medien besprochen worden ist. Da ist der Täter auf Bewährung freigekommen, weil die Vergewaltigung nicht so lang gedauert hat. Da muss man sich schon fragen, wie lange muss denn so eine Vergewaltigung dauern, dass der tatsächlich ins Gefängnis kommt? Oder das sind so Geschichten, wo einem wirklich einfach nachgehen und man kein Verständnis dafür kann aufbringen.
Ja, das ist wirklich wahr. Und jetzt, inwiefern sind jetzt genau die konkreten Punkte mit der neuen Regelung besser geregelt?
Also eben, braucht keine Nötigung mehr. Also so die Gewaltkomponenten, oder? Die fällt wie weg. Also Gewalt und Nötigung ist nicht genau das Gleiche, aber ich tue es jetzt doch ein bisschen abkürzen, begrifflich. Das fällt jetzt weg. Es langt, dass ein Opfer den Sex nicht hätte wollen. Und das ist von ganz entscheidender Bedeutung, weil plötzlich anerkennt man einem Opfer, und das sind namentlich Frauen, den Willen für Sex, oder? Dass sie das nicht hätte wollen. Und bei der Zustimmungslösung und bei der Ablehnungslösung ist jetzt der Unterschied gesehen, wie wird der Wille geäußert oder nicht geäußert. Und bei der Ablehnungslösung, das ist jetzt die, die obsiegt hat in der Revision, ist jetzt festgehalten, dass das Opfer den Sex hat müssen ablehnen. Verbal oder nonverbal. Also es muss nicht explizit sein. Es kann auch sogenannt konkludent sein. Zum Beispiel, wenn man irgendwie das Gegenüber wegstoßt oder sich abwendet oder den Kopf schüttelt oder so. Das ist auch eine Willensäußerung, aber es braucht eine Ablehnung. Und bei der Zustimmungslösung hätte man den Willen im Sinne von einer Zustimmung dürfen, kundtun. Das heißt, der potenzielle Täter, der ja noch nicht zur Tat geschritten ist, muss sich bemühen oder muss sicherstellen, dass das Opfer, das potenzielle Opfer will. Also es braucht ein verbales oder nonverbales Ja. Und
Ja,
das wäre viel besser gewesen. Warum? Weil die Ablehnungslösung zementiert im Recht die Idee, dass jeder Mensch, namentlich jede Frau, grundsätzlich zu Sex bereit ist. Tag und Nacht. Und nur wenn sie das nicht will, dann muss sie das ablehnen. Und das ist völlig ein absurdes Frauenbild, oder? Das ist nicht so. Frauen sind nicht einfach die ganze Zeit haben Lust auf Sex. Und bei einer Zustimmungslösung anerkennt man, dass das nicht der Fall ist und dass eine Frau sollte dürfen Ja sagen.
was sind denn Vorbehalte gegen die Zustimmungslösung, die gemacht haben, letztendlich, dass die nicht mehrheitsfähig war, so dass man am Schluss den Kompromiss mit der Ablehnungslösung gemacht hat? Was sind die Vorbehalte? Ich kann mir das irgendwie schlecht vorstellen.
Ja, wenn man so absolut klar der Meinung ist, dass es eine Zustimmungslösung braucht, kann man das sich wirklich nicht so gut vorstellen. Aber ich sage jetzt mal, man hat wirklich gerungen und die Debatte ist sehr sorgfältig geführt worden. Es hat Bedenken gehabt um die Beweisführung, respektive die Beweislast. Man hat ein bisschen Angst gehabt, dass der mutmaßliche Täter muss seine Unschuld beweisen. Und das ist natürlich im Strafrecht nicht so, oder? Es gilt immer die Unschuldsvermutung. Und es ist an der Staatsanwaltschaft die Schuld, den Vorsatz nachzuweisen.
Ja.
Experten sind an und für sich davon ausgegangen, dass es auch mit einer Zustimmungslösung, also mit einem Ja heisst Ja, nicht zur Beweislastumkehr gekommen wäre. Und das ist auch richtig. Ich habe die nie wählen, die Beweislastumkehr. die ist politisch nicht gewollt gewesen. Aber es hat ein Bedenken gehabt diesbezüglich. Und andere Exponenten im Ständerat sind der Meinung gewesen, das sei rein Symbolpolitik, oder? Dass man jetzt da irgendwie etwas verankern muss, was gesellschaftlich akzeptiert oder nicht akzeptiert ist. Und das sei gar nicht die Rolle vom Strafrecht, jetzt da Gesellschaftspolitik mit zu berücksichtigen. Da bin ich entschieden anderer Meinung natürlich, das Recht. Das Gesetz hat immer auch eine gesellschaftspolitische Ebene. Und dort sind halt einfach die Meinungen auseinandergegangen.
Also, genau, gerade ist ja eine Aufgabe vom Recht auf gesellschaftlicher Ebene häufig auch eine Prävention. Sind Sie der Meinung, dass Generalprävention besser gewesen wäre und dass es häufiger gar nicht erst zu einer Vergewaltigung kommt, wenn man sich auf eine Zustimmungslösung geeinigt hätte?
Also Prävention ist vielleicht vom Begriff her ein bisschen restriktiv, weil das könnte man so verstehen, dass man irgendwie Prävention von Sex betreiben. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen Sex nicht grundsätzlich in ein schlechtes Licht stellen. Das ist ja anscheinend, also das ist ja die schönste Sache der Welt und so. Aber es ist natürlich um Klarheit gegangen. Also es ist ganz wichtig im Recht und in der Rechtsetzung, dass man Regeln macht, die für alle Rechtssubjekte oder für jeden Mensch verständlich sind. Und es muss klar sein, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, damit man sein Verhalten daran orientieren kann. Ist von größter Bedeutung. Und wenn man natürlich im Voraus sagt, ja, es ist einfach, bist auf der sicheren Seite, wenn du mal fragst, dein Gegenüber, ob es will oder nicht will, ja, dann ist es für mich einfach, ich finde es einfacher verständlich als die Variante, wo man jetzt gewählt hat.
Also das finde ich ganz interessant, weil bei der Recherche bin ich auf die Frage von Fragen gekommen und ich habe das Zitat gelesen von der Juristin Nora Scheidegger, was sich ja sehr stark mit
Ja.
dem Thema auseinandersetzt. Und sie hat dann quasi gesagt, ja, aber wenn man nicht kann im Zweifelsfall mal fragen, ist für die alles in Ordnung, stimmt es für die, dann müsste man sich vielleicht überlegen, ob man überhaupt in dem Moment mit der Person Sex haben will, wenn man
Ja,
nicht fragen kann. Können Sie gerade Zitat zuschauen?
bin ich absolut gleicher Meinung. Und das ist auch mein Votum gesehen. Und das habe ich wiederholt, auch im Parlament. Ich bin der Meinung, oder? Sex muss auf Konsens beruhen. Und Konsens ist nicht wie kein Dissens, sondern Konsens ist, man tut sich vergegenwärtigen, dass der andere das will. Und das ist vor dem Sex und das ist während dem Sex und das ist auch nach dem Sex. Und ich verstand so ein bisschen wie nicht, was ist das Problem damit, einfach zu fragen. Also sogar bei routinierten Fällen, oder wenn man irgendwie will sicher sein, dann kann man doch einfach fragen. Das ist gar nicht etwas Unnatürliches. Und ich teile die Auffassung von der Nora Scheidegger, die wirklich sehr viel Expertise in dem Bereich hat, hundertprozentig.
Jetzt, bin gerade zum Konsens noch mal kurz in meinen Sinn kommen. Und zwar, es gibt ja gleich auch das Bild im Sinn von, gerade in einer langjährigen Beziehung, wenn jetzt der eine Lust hat und der andere nicht, dann hätte man halt Sex einfach am Partner zu lieben. Oder letztens bin ich gestolpert darüber, dass es gerade bei jungen Menschen etwas gibt, wo Höflichkeitssex genannt wird, so im Sinn von, dass man nicht besonders Lust hat, aber jetzt auch nicht möchte Nein sagen und ein grosses Büro auftut, dann hat, ich sage es wirklich, Sex über sich ergehen lässt und sich so Vorstellungen herrschen scheint, gesellschaftlich in gewissen Milieus von unserer Gesellschaft. Wie kommt es zu so Vorstellungen und wie gehen wir mit dem um und inwiefern haben denn die einen Einfluss halt eben auf unser Sexualstrafrecht?
Ja, da sind wir natürlich sehr, sehr tief im gesellschaftlichen Verhalten und irgendwie Kultur auch, oder? Es ist nicht alles rechtlich erfassbar, wo man gern möchte. Aber mit dem Beispiel, oder das mit über sich ergehen lassen, ich bin halt einfach auch der Meinung, man hat ein Recht auf Meinungsumschwung. Und das kann auch sein, auch bei einer Zustimmungslösung, oder? Auch wenn man Ja gesagt hat. dass man im Verlauf vom Akt, dass es einfach nicht mehr stimmt. Oder? Dass irgendwie man fühlt sich schlecht, vielleicht wird einem schlecht, oder vielleicht stimmt einfach irgendetwas nicht, oder man kriegt Angst, oder man tickt gar nicht gleich, oder? Dann plötzlich in dem Akt, irgendwie wird eine mag es vielleicht sanfter und jemand anderer mag es vielleicht ein bisschen wilder. Man hat auch Recht auf Meinungsumschwung. Und das habe ich eben auch immer gesagt. Oder die falsche Vorstellung, dass man Ja oder Nein sagt, das ist nur eine Momentaufnahme. Es muss eben die ganze Zeit stimmen. Und wenn eine Frau, also es sind ja meistens Frauen, wenn eine Frau meint, sie müsse einwilligen, einfach aus Anstand oder weil man das von ihr erwartet, dann ist das sehr stark halt einfach auch eine kulturelle Frage und eine Frage vom Frauenbild in der Gesellschaft. Und da müssen wir natürlich schau dran arbeiten. Ich denke, Zustimmungslösung hätte können, die Debatte und auch den Kulturwandel helfen anstoßen, oder? Indem man gesagt hat, hey, schaut, ihr dürft darauf bestehen, dass ihr Ja wollt sagen und dass ihr nicht Nein müsst sagen.
Ja, jetzt nochmal ganz kurz wegen der Meinungsänderung. Wie ist jetzt das, die konkrete Auswirkung auf so einen Fall mit der Revision, mit der Lösung, die jetzt entschieden ist? Ist das gesichert, dass das Recht auf Meinungsänderung auch, wenn nötig, mit dem Akt, mit der jetzigen Lösung?
Ja, also gesichert, an und für, das ist dann eine Frage von der Rechtsprechung, oder? Wenn im Verlauf vom Akt ein Opfer seine Ablehnung verständlich zum Ausdruck bringt, verbal oder nonverbal, dann zählt das natürlich auch als Ablehnung. Und somit wäre dann der Tatbestand von der Vergewaltigung erfüllt. Aber nochmal, also wir sind da in einem Vier-Augen-Delikt. Oder es ist wahnsinnig schwierig das wäre in beiden Fällen, sowohl bei der Zustimmungs- als auch bei der Ablehnungslösung, wäre das extrem schwierig, einen Meinungsumschwung zu beweisen. Oder zu sagen, ja, sie hat Ja gesagt und hat dann die Meinung gewechselt. Oder sie hat nicht Nein gesagt und hat dann plötzlich Nein gesagt haben. Also das glaubhaft zu machen, ist natürlich grundsätzlich eine große Herausforderung.
Ja, jetzt habe ich noch eine Frage, die noch ein bisschen einen anderen Aspekt einbezieht. In letzter Zeit ist ja viel diskutiert worden über das Delphin, also dass sich ein Mann und eine Frau auf Sex mit Kondom einigen und der Mann das Kondom heimlich abziehen während dem Sex. Und das hat man ja noch nicht gewusst, wie das juristisch zu werten ist. Ist das Problem angegangen worden in dieser Revision?
Ja, ist angegangen worden und ich bin halt einfach der Meinung, das müsste man sogar wie noch ausweiten, oder? Da geht es um Täuschung. Also eigentlich ist der Tatbestand Täuschung, aber im Kontext der sexuellen Integrität. Weil da hat ein Täter durch Vorgehen von irgendeiner Sache Sex ist zu Sex gekommen. Das kann sein zum Beispiel, weil er gesagt hat, hey, ich brauche ein Kondom, musst du dir keine Sorgen machen. Aber es kann sein, indem man sagt, ja, was auch immer, er sagt, ich bin gesund zum Beispiel und er ist gar nicht gesund oder ich bin ledig, dabei ist der Mann geheiratet. Und die Frau hätte sich vielleicht nie auf eine sexuelle Handlung eingelassen, wenn sie das gewusst hätte, oder? Weil sie ganz andere Wertvorstellungen hat. Und ich bin grundsätzlich der Meinung, dass eine Täuschung auch im Kontext von der sexuellen Integrität, also eine Vergewaltigung oder einer Sexualstrafhandlung sehr nachkommt, ja, müsste geahndet werden.
Ja, aber und wie ist es jetzt effektiv mit der Reform? Also gibt es jetzt einen klaren Straftatbestand, wo erfüllt ist jetzt einfach mal durch das Delfin?
Ah, jetzt haben Sie mich gerade auf den falschen Fuß verwünscht, Herr Sagelsdorf. Ich kann jetzt auswendig gerade nicht die letzte Differenzbereinigung aus dem Kopf sagen. Sorry, das müsste ich schnell anschauen.
Das ist nicht so schlimm. Wir fahren mit dem Thema weiter nächste Woche und dann werden wir sicher die Frage können nächste Woche mit unserem Gast von nächste Woche klären. Das ist gar nicht schlimm. Jetzt haben Sie ganz viel angesprochen. Es ist ein Vier-Augen-Delikt oder eine Vier-Augen-Situation jetzt mal mit einem potenziellen Delikt. Und da ist natürlich für die Justiz ganz, ganz schwierig, da überhaupt reinzukommen. Jetzt, was muss passieren in unserer Gesellschaft halt über die Justiz raus, dass die Situation besser wird?
Ja, das ist natürlich, das ist eben eine gesellschaftliche Frage. Alles kann man nicht mit dem Gesetz regeln, oder? Und ich bin schon der Meinung, also das ist auch eine Frage von der Erziehung und von der Kinderstube und vom Bild, vom Bi Frauenbild, das wir haben. Es hat aber auch sehr viel mit den Medien zu tun, die wir konsumieren. Wir wissen ja heutzutage, dass Jugendliche schon zum Teil Bildmaterial, Videomaterial konsumieren oder auch teilen, wo vielleicht mit der Realität nicht wahnsinnig viel zu tun hat, oder? Und da entsteht wahrscheinlich irgendwie ein Bild von einer sexuellen Beziehung, ob kurzfristig oder langfristig, das ist eigentlich egal, wo der Realität nicht entspricht. Aber ich bin grundsätzlich ein liberaler Mensch und auch eine liberale Politikerin. Und ich finde, das fällt halt wirklich sehr stark im Bereich von der Eigenverantwortung und von der Elternverantwortung. Auch der Kind, sei es ein Bub oder ein Mädchen, spielt wirklich keine Rolle. Vielleicht muss man Bub ein bisschen mehr in Verantwortung nehmen, weil es hat halt einfach auch ein physisches Machtgefälle. Dass man da natürlich sehr offen redet, auch über die Sexualität und auch über das Recht auf sexuelle Integrität.
Ja, also sicher genau im Elternhaus. Was ist zum Beispiel mit der Schule? Ist auch ein Thema, wo immer sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Was ist die Rolle von der Schule?
Nein, also kontrovers ist eigentlich nur in einer ganzen, also in einer einzigen politischen Partei, oder? Aber grundsätzlich machen die Schulen systematisch gute Arbeit hier. Also ich habe wirklich, ich höre nichts schlecht und ich finde, also das ist eingebaut im Schulprogramm. Da werden zum Teil auch sehr gut Mädchen und Buben getrennt, damit sie möglichst frei können reden und können Fragen stellen etc. Die Schulen sind in der Pflicht, aber meine Wahrnehmung ist, dass sie die Pflicht auch eigentlich recht gut wahrnehmen.
Jetzt, für uns ist das vielleicht absolut selbstverständlich, aber eben, dass es so lange gegangen ist mit der Reform und auch viele Momente sieht man, wo das nicht gleich nicht allen klar ist, darum die Frage, warum ist der Schutz von der sexuellen Integrität und das Bewusstsein für sich selber über die sexuelle Integrität überhaupt so wichtig?
Oder? Also aus meiner Sicht ist wirklich, also Sexualität ist etwas sehr Wichtiges, kann auch eine Identitätsfrage sein oder kann bis hin auch die Identität ein Stück weit ja, verändern oder auch zerstören, wenn es falsch läuft. Und es hat aber auch mit Macht zu tun, oder? Weil häufig ist halt einfach so, dass machtbewusste Menschen ihre Macht über die Sexualität ausdrucken und ausüben, den Druck so ausüben. Man sieht ja das auch sehr stark in sozialen Medien oder wenn es darum geht, eine Frau anzugreifen, dann läuft das extrem oft über die Sexualität. Und dann heißt es schnell mal, hey, du dumme Schlampe, du hast nicht anders verdient, als dass man dich irgendwie stundenlang vergewaltigt. Also wirklich absolut absurde, schlimme Fantasien. Aber das ist eine Form von der Macht und von der Gewaltausübung. Und wenn man sehr früh schon jedem Menschen mit auf den Weg gibt, dass er ein Recht hat auf sexuelle Integrität, dass er sich darf wehren, dass er sich nicht muss dem unterordnen, dann ist das ein Stück weit auch ein Schutz gegen Machtausübung, oder? Das ist ein Recht, sich zu wehren. Das ist noch wichtig, ja.
Ja, also das, was ich auch mich immer wieder schockiert, genau das, was Sie gerade angesprochen haben, ist, wie viele Frauen eigentlich mit Vergewaltigungsdrohungen konfrontiert sind, gerade wo andere politische Auffassungen haben. Also das ist ja auch ein grosses Problem, wo man wahrscheinlich nochmal eine ganze Abend nur über das schwätzen eigentlich.
Ja, das ist die Verluderung vom Umgang und von der Kommunikation miteinander, vor allem unter der Anonymität von den sozialen Medien, oder? Ja.
Genau. Jetzt nähern wir uns ganz langsam schon zum Ende. Da habe ich noch eine ganz wichtige Frage Was sind für Sie die wichtigsten Gedanken und Werte, die Sie jetzt uns würden kurz mit auf den Weg geben, so, wo wir zuhören, jetzt noch ein bisschen mehr darüber nachdenken in diesem Kontext? Was ist genau das Wichtigste, um weiter darüber nachzudenken?
Was ist wichtig ist, zum weiter darüber nachzudenken. Also letztendlich, wenn wir ja über kurz oder lang dann gleich irgendwie zu dieser Zustimmungsvariante kommen, das wird wahrscheinlich 20 Jahre gehen, aber irgendwann werden wir ja dort ankommen, oder? Und es ist wahnsinnig wichtig, dass man die Debatte jetzt am Leben hält. Weil Sexualstrafrecht ist jetzt ein trockener Tücher, das ist super, ich bin sehr happy, ist nicht 100% erfüllt, aber ich bin sehr happy mit dem Resultat. Trotzdem, also die Frage, die wir jetzt heute Abend behandelt haben, oder das Recht auf sexuelle Integrität, das Bewusstsein, dass man ein sexuelles Wesen hat, aber selber darüber bestimmt, oder die sexuelle Selbstbestimmung, das muss man immer am Leben halten und immer wieder diskutieren und nicht wegen falscher Prüderie oder so, der Diskussion entziehen. Und nur so schaffen wir es dann, wenn es in 20 Jahren dann so weit ist und die Strafrechtsrevision nochmal kommt, oder alle 20 Jahre muss man so eine Revision machen, dass das dann wie ein Selbstverständnis ist, oder? Dass man sagt, ja klar, machen wir jetzt Zustimmungslösung.
Ja, ich danke Ihnen ganz vielmals. Ich habe ganz viele ganz wichtige Sachen mitgenommen vom heutigen Abend. Also zuerst einmal einfach mal enger im juristischen Bereich, dass einfach eigentlich ein sehr wichtiges Signal gewesen war, wo auch das Gesetz dann hätte ich können in der Gesamtgesellschaft positiv ausstrahlen, wenn man wirklich ganz klar definiert hätte, Sex, das ist etwas, wo schön ist, wenn der Konsens da ist, und zwar, wenn der Konsens klar da ist und nicht nur einfach, aber wie Sie gesagt haben, quasi die Vorstellung, eine Frau ist quasi immer willens, außer sie sagt explizit nein, dass man da wirklich mit einer Zustimmungslösung hätte können, eigentlich ein positives Signal setzen, aber auch über den engen gesetzlichen Bereich hinaus, wie wichtig es eigentlich ist, dass man das Thema wirklich breit diskutiert, auch schon in der Erziehung. Was heißt eigentlich sexuelle Integrität? Was sind einem seine Rechte in Bezug auf seinen Körper? Und wie kann man für seine Rechte einstehen? Für seinen Körper, will ich sagen mal, in dem Moment, wo die Justiz eingreift, effektiv, dann ist eigentlich das Schlimmste, was passiert. Und das Ideal ist ja, dass die Justiz gar nicht erst kommen muss.
Genau.
Ja, ich danke allen ganz herzlich fürs Kommen und Zuhören und ganz am allermeisten natürlich Ihnen, Judith Belesch von der Grünliberalen Partei, fürs heute so bekommen, aber auch allgemein für Ihren Einsatz.
Danke vielmals, dass Herr Dörfer dabei sein.
Es hat mich sehr gefreut. Nächsten Mittwoch, also heute in einer Woche, wieder von 6:30 bis 7 geht es gerade mit dem gleichen Thema weiter. Sprechen wir wieder über Sexualstrafrecht und auch über die weiteren gesellschaftlichen Implikationen. Und als Gast werden wir nächste Woche haben eine betroffene Frau, die sich auch engagiert hat in dem ganzen Verfahren von der Reform vom Sexualstrafrecht. Ja, wir haben jetzt leider nur eine halbe Stunde gehabt. Es ist ein sehr, sehr großes Thema und wir haben das mal andiskutiert und auch viele Fragen aufgeworfen, die wir nicht haben können beantworten und sowieso das Problem nicht können lösen. Aber das ist jetzt für den Moment nicht weiter schlimm, weil wie der Sokrates vor vielen, vielen Jahren schon gesagt hat, wir haben es diskutiert und die Sachen, die wir nicht haben können lösen, die besprechen wir ein anderes Mal, wenn wir uns wieder treffen, zum weiter diskutieren. Ich danke allen vielmals und einen schönen Abend und auf Wiederhören.
Und wiederhören.
Ethik 22.
Aha!